Hört die Lesung aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jona im ersten Kapitel. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittis. Mache dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und zu welchem Volk gehörst du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Unwetter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu. Denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. So lautet das Wort des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, das Buch Jona erzählt die Geschichte eines rebellischen Propheten und das mit sehr viel Humor. Zahlreiche Bibelausleger sind der Ansicht, dass die Geschichte die literarische Form einer Satire hat. Tatsächlich, die Personen in dem Buch Jona machen genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich von ihnen erwarten würde. Das geht gleich im ersten Kapitel los. Wir haben einen Propheten, einen Mann Gottes, der rebelliert, der vor seinem Herrn flieht und seinen eigenen Gott hasst. Und dann haben wir heidnische Matrosen, die eigentlich skrupellos sein sollten, aber die haben weiche Herzen. Die tun Buße und sie wenden sich in Demut an den Gott Israels. Jona versucht vor Gott zu fliehen, der doch den Himmel und das Meer und das Trockene gemacht hat, wie er selber bekennt. Die Matrosen machen ihn darauf aufmerksam, dass das gar nicht geht. Die Welt steht Kopf. Und das ist manchmal richtig lustig zu lesen. Und wie bei jeder guten Satire werden mit der Geschichte erstaunlich tiefsinnige Themen verhandelt. Und das ist mir bei der Vorbereitung dieser Predigtserie, wir sind ja gerade bei Predigt 1, einer vierteiligen Serie, wurde mir da deutlich. Also tiefsinnige Themen. Das Buch Jona ist ein Lehrstück in Sachen Nationalismus und Rassismus, Gottvertrauen und Gehorsam, Umkehr und Vergebung, Sünde und Gnade. Und über all dem lernen wir mit Jona einen unverschämt barmherzigen Gott kennen. Darum geht es tatsächlich in jedem einzelnen Kapitel dieses kurzen, lesenswerten Buches, wie der unverschämt barmherzige Gott mit seinen Geschöpfen umgeht. Und heute schauen wir uns nun das erste Kapitel an. Jona flieht vor Gott und Gott lässt ihn nicht los. Obwohl die Begriffe hier nicht genannt werden, beschreibt dieses Kapitel sehr anschaulich, was mit Sünde und was mit Gnade gemeint ist. Diesen ganz wichtigen Begriffen unseres Glaubens. Sünde und Gnade. Sünde ist nichts anderes als vor Gott fliehen. Und Gnade bedeutet, Gott holt den Fliehenden wieder ein. Jona flieht vor Gott. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Diese ersten Verse haben es gleich in sich. Denn bis jetzt hatte Gott seine Propheten nur zu seinem eigenen Volk geschickt, niemals zu anderen Völkern. Nach Ninive sollte Jona gehen, der Residenzstadt von Assyrien. Und Assyrien war eines der grausamsten und gewalttätigsten Reiche der Antike, ein Terrorstaat. Und dieser Terrorstaat hat Israel geknechtet, gedemütigt, unterworfen. Warum sollte Gott um alles in der Welt seine Erzfeinden helfen? Die haben doch Vernichtung und Strafe verdient. Mach dich auf, geh nach Ninive. Und Jona? Jona steht tatsächlich auf und geht genau in die andere Richtung. Während Ninive im Osten liegt, im heutigen Irak, in Mesopotamien, im Zweistromland, geht Jona oder macht sich zumindest auf nach Westen. Tarsis liegt in der Südspitze Spaniens, also eigentlich das Ende der damals bekannten Welt. Obwohl, verstehen kann ich das ja schon. Ninive war eine große Stadt, ein kulturelles, militärisches und ökonomisches Megazentrum. Warum sollten die Einwohner um alles in der Welt auf einen Menschen wie Jona hören? Wie lange hätte wohl ein jüdischer Rabbi sich halten können, der 1941 mitten in Berlin auf offener Straße eine Bußpredigt gegen die Nazis gehalten hätte? Praktisch gesehen waren Jonas Erfolgsaussichten gleich null und die Chance zu sterben sehr hoch. Später erfahren wir, warum Jona geflohen ist. Und zwar nicht so sehr, weil er ein Problem mit dem Auftrag hatte. Er hatte ein viel, viel größeres Problem mit dem Auftraggeber. Warum? Weil er weiß, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Und weil er ahnt, dass Gott aufgrund seiner Predigt diesen abscheulichen, verachtungswürdigen, dreckigen Assyrern vergeben würde. Und genau das will doch Jona verhindern. Barmherzigkeit ist zutiefst ungerecht, findet Jona. Der Prophet flieht weg von Gott. Von Gottes Angesicht steht da. Also nicht räumlich zu verstehen, sondern eher weg von ihm. Eigentlich quittiert er seinen Dienst. Gleich nachdem das Wort des Herrn geschah, so steht das da, das Wort des Herrn geschah zu Jona. Diese Formulierung am Anfang des Jona-Buches findet sich in ganz vielen Prophetenbüchern. Es ist ein Fachausdruck dafür, was die Existenz eines Propheten ausmacht. Gott ruft, Gott beruft, Gott spricht zu dem Propheten. Und der soll dann in seinem Namen reden, sein Wort kommunizieren. Doch Jona lehnt seine Berufung ab und rennt weg. Mit der Flucht drückt er Gott gegenüber aus: Ich will nicht mehr das tun, was du von mir verlangst. Ich will nicht mehr reden, was du sagst. Ich nehme mein Leben in die eigene Hand. Meine Identität soll nicht mehr von deinem Ruf, Gott, bestimmt werden. Und diese Einstellung findet sich nicht nur bei Propheten. Im ersten Buch Mose hören wir, dass alles durch das Wort Gottes geschaffen wurde. Also Gott hat nicht einfach nur mit dem Finger geschnipst und es wurde Licht und es kamen Lebewesen und Pflanzen. Nein, Gott sprach, es werde Licht. Er ruft Dinge, er ruft Lebewesen und sie werden. Was bedeutet das? Es bedeutet, nichts existiert einfach so. Alle Dinge haben eine Bestimmung. Gott sagt, wofür sie geschaffen sind. Er beruft sie, damit sie dieser Bestimmung folgen. Und das gilt auch für dich. Du findest heraus, wer du bist und wofür du lebst, wenn du Gottes Ruf hörst. Gottes Wort schenkt dir Identität als Geschöpf, als Ebenbild Gottes, als sein geliebtes Kind. Aber Jona will seine Identität lieber ohne die Berufung, ohne den Ruf Gottes, ohne Gottes Stimme bauen. Ich möchte einfach nur ich selbst sein. Ich möchte entscheiden, wer und was ich bin und das ohne Gott. Genau diese Einstellung spiegelt das wider, was die Bibel Sünde nennt. Sünde ist nicht einfach Gottes Gebote übertreten. Sünde heißt, ich versuche, meine Identität selber zu bauen. Und diese Lebenseinstellung entspricht der postmodernen Welt. Unsere Kultur sagt, du kannst entscheiden, wer du bist. Du musst dich selber erfinden. Neulich habe ich im Drogeriemarkt ein Tattoo auf dem Unterarm der Kassiererin gelesen. Dort steht, das Glück meines Lebens liegt in mir selbst. Und so denken ganz viele. Die Schwierigkeit ist nur dabei, das macht dich ganz schön einsam und das ist ganz schön anstrengend. Um Glück in mir zu finden, muss ich mich nämlich selber bestätigen, ich mich selber bestätigen. Ständig mich selber erfinden, ständig meine eigene Lebensgrundlage formen. Und für das Selbst ist das anstrengend. Warum? Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Du brauchst das Wort von außen. Du musst hören, dass du geliebt, gewollt, geachtet bist. Das kannst du dir nicht selber sagen. Und wenn du diese Bestätigung nicht aus dem Wort Gottes bekommst, dann lechzt du nach anderen Bestätigungen, die dir Glück versprechen. Wenn deine Hilfe nicht im Namen des Herrn ist, der Himmel und Erde gemacht hat, dann suchst du die andere Götter. Und die heißen dann Erfolg, Schönheit, Gesundheit, Familie, Geld, whatever. Jona flieht vor Gott. Er besteigt ein Schiff und will ans andere Ende der Welt fahren. Aber Gott lässt ihn nicht los. Vielmehr holt Gott ihn ein. Der Herr ließ einen großen Wind aufs Meer kommen. Ein heftiger Sturm überfällt ihn. Und dieser Wind kommt so mächtig und wütet so stark, dass selbst die heidnischen Matrosen ahnen, dass hier etwas Übernatürliches im Spiel steht. Stürme in unserem Leben können Mittel sein, mit denen Gott uns zurückholen möchte. In der Bibel werden beunruhigende Erfahrungen menschlichen Lebens nicht einfach von Gott abgekoppelt. Es kann anders sein, in ihnen kann Gott am Werk sein. Denn die Kehrseite von Gottes Liebe ist sein Eifer, ist sein Zorn. Als die Seeleute erfahren, dass Jona die Ursache für den Sturm ist, fragen sie ihn, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Und Jona antwortete, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Warum sagt er das? Bereut er, was er getan hat und meint mit seiner Aussage etwa, ich habe für meine Sünde gegen Gott den Tod verdient, also tötet mich? Oder vielleicht ist es sogar andersrum. Vielleicht hat er wirklich überhaupt gar keine Lust, nach Ninive zu gehen und sagt, wenn ihr mich ins Meer schmeißt, dann bin ich tot, ist alles gut, dann brauche ich wenigstens nicht in diese blöde Stadt. Ich vermute, es ist keins von beiden. Es hat eher etwas mit den Seeleuten zu tun, die unschuldigerweise in Gefahr geraten sind. Und das ist leider so, dass durch Sünde unschuldige Menschen in Gefahr geraten können und zu Schaden kommen. Das sieht man oft. Aber Jona denkt endlich nicht mehr nur an sich selber. Und so sagt er, ihr sterbt für mich, aber eigentlich sollte ich für euch sterben. Ich nehme die Wut der Wellen auf mich, damit ihr sie nicht auf euch nehmen müsst. Werft mich über Bord. Statt vor dem Sturm zu fliehen, schmeißt er sich in seine Mitte. Er vertraut sich Gott an und wird dadurch gerettet. Auch wenn uns von außen Gott fremd und abweisend erscheint, unter der Oberfläche ist Liebe. Unter der Wasseroberfläche ist der rettende Fisch. Wir erkennen darin die Liebe Gottes in Jesus Christus. Denn Jesus hat sich in den Sturm von Gottes Zorn geworfen. Dadurch wurde der Sturm gestillt. Im Neuen Testament hören wir, Jesus sagt es selber, denn wie Jona zum Zeichen geworden ist für die Leute von Ninive, so wird es auch der Menschensohn sein für dieses Geschlecht. Jesus ist der Sturmstiller. Und egal, welcher Sturm in dir tobt, ist es Schuld oder Hass oder Gefühl, ungenügend zu sein, ist es Krankheit oder Verlust, was auch immer es ist, Jesus will den Sturm stillen. Vertrau ihm, denn unter der stürmischen Wasseroberfläche findest du Gnade. Am Anfang der Predigt hatte ich gesagt, Sünde bedeutet vor Gott fliehen. Und Gnade heißt, Gott holt den Fliehenden ein. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Stell dir vor, ein Mensch, den du sehr liebst, hat einen schweren Herzfehler. Und die einzige Möglichkeit, dass er am Leben bleibt, ist, dass er dieses Medikament nimmt. Doch aufgrund seiner schlechten Verfassung ist dieser Mensch verwirrt und denkt, dass die Medizin Gift wäre. Immer, wenn du ihn ermutigst, die Tablette zu schlucken, wehrt er sich. Er schreit dich an, er beleidigt dich übel, er schlägt um sich, er verletzt dich. In seinem Wahn flieht er vor dir. Was machst du in einer solchen Situation? Sich fernhalten würde bedeuten, ihn zu verlieren. Deshalb wirst du hinter ihm hergehen. Mit Geschick und mit sanfter Gewalt wirst du alles versuchen, dass er die Medizin zu sich nimmt, weil du ihn liebst. Und so ist das mit der Gnade. Gnade lässt nicht locker. Gnade benennt und unterbricht selbstzerstörerisches Verhalten. Gnade ist kämpfende Liebe. Sie kann wehtun, aber nur, um dich zurückzubringen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Amen.